Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der Spoilerfabrik, einem Digitex Spoilercast mit der Michelle Brändle.
Hallo zusammen. Sorry, jetzt habe ich
nur mit einem kleinen Delay. Das, ja, ist, genau. Das ist kein Lag, du hast
also das Delay. Ist ein Delay von mir selber gewesen. Genau.
Und die Rückkehr vom One and Only Domagoj Belančić.
Hallo, was habe ich verpasst letzte Woche? Hat er viel Scheiße geredet über die Episode?
Er war sehr fasziniert davon, weil uns alles auffällt, was er einfach nicht mitbekommen hat.
Ja, weil nebenbei wahrscheinlich irgendwie noch gamet und ein Lego-Set zusammengebaut.
Das habe genau ich so, auch, ja.
Das habe ich ihm auch vorgeworfen. Er hat gesagt, nein, das mal wirklich nicht. Er hat sich die Notizen nebenbei gemacht, das hat ihn abgelenkt. Aber okay. Ich bin der Luca Fontana und heute besprechen wir die siebte und letzte Folge von der zweiten Staffel von The Last of Us mit dem Namen Convergence, also Konvergenz, Zusammentreffen, Aufeinandertreffen. Und ja, ich habe gesagt, das ist das Finale von dieser Staffel. Wie immer gilt, wir gehen richtig tief in die Materie mit Spoiler, aber besprechen nur Spoiler. Bis und mit der heutigen siebten Folge und nichts, was noch später allenfalls im Game passiert. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die Folge, damit wir am Schluss noch ein bisschen Zeit haben, um über die Staffel selber zu reden. Die erste Folge fängt wieder in unserem berühmt-berüchtigten Theater an. Der Jesse entfernt den Pfeil aus dem Bein von der Dina. Der Pfeil, den sie ja praktischerweise an einem Ort getroffen hat, der zwar wehtut, aber nicht gerade tödlich verwundet. Das hat mir schon bei der Folge 5 ein bisschen aufgeregt.
Die Wahnsinnszufälle da.
Hey, ja, die Wahnsinnszufälle. So. Alle Zeit von der Welt, ja, zum gut zielen, aber er hat nur ein Bein getroffen von der Dina. Immerhin, für den Moment scheint sie außer Lebensgefahr zu sein. Und wie immer gibt es dann das Klischee-Ding in Hollywood oder alle Hollywood-Filme und Serien. Immer wenn jemand kurz davor ist, ganz, ganz viel Schmerz müssen zu ertragen, gibt es noch ein Schlückchen Alkohol vorher. Weil offenbar in der Film Movie Science wirkt Alkohol innerhalb von Sekunden lokal betäubend. Was natürlich völliger Humbug ist. Aber der Grund, warum wir das da sehen, das Klischee, ist natürlich, dass Dina den Schluck Alkohol ablehnt, vehement ablehnt. Ausgerechnet Dina, die sonst alles sauft, was betrünet.
Ein Schluckspecht ist, ja,
genau. Ja, so. Ich muss sagen, spätestens da hätte ich es auch gecheckt. Ja, haben sie ja beim ersten Mal schon verstanden, wo sie so irgendwie in der Apotheke einen Schwangerschaftstest offenbar gefunden hat.
Ja gut, ich habe sie eh schon gewusst. Das ist schon,
du hast es natürlich schon gewusst, das stimmt.
Aber ja gut, sie hat es ja, der Ellie, also wir wissen es als Zuschauende, aber es geht darum, dass der Jesse das jetzt auch checkt,
genau,
dass da etwas ist im Busch ist. Und in der gleichen Zeit kommt Ellie wieder zurück ins Theater und ja, wir bekommen jetzt da langsam, glaube ich, die erste Konflikt und Riss in der Beziehung zwischen der Ellie und der Dina, wo man ja schon befürchtet haben oder wo man schon gesagt haben, die werden jetzt schon noch kommen, halt einfach auf eine andere Art und Weise als im Game vermutlich. Tommy, ich nehme mal an, du hast eine Meinung.
ja, noch schnell zu der Pfeil-Szene, die ich geil gefunden habe, dass der Jesse sagt, man muss den Pfeil durchschieben sozusagen und nicht rausziehen.
Ja.
Ich habe irgendwie noch so ein geiles kleines Detail gefunden.
Ja, weil der hat halt so einen, wie einen Widerhaken,
ja,
oder so,
genau, etwas,
oder? Wenn es rausreisst, ist, boah.
Man kann sich vorstellen, was würde passieren, wenn man es rausreisst. Und das ist ein kleines Detail irgendwie, wo die ganze Szene noch so ein bisschen glaubhafter gemacht hat und so ein bisschen grusiger und irgendwie Sinn gemacht, dass Jesse das weiss und dass es richtig macht. Noch eine kleine Randnotiz. Genau, und Ellie kommt zurück. Das ist ja jetzt eigentlich direkt nachdem sie Nora
gefoltert hat,
ja, genau.
Genau.
Wir hatten noch die Flashback-Episode, wo dazwischen war, aber in der Timeline ist jetzt wirklich kurz nach der Folter und nachdem dass Ellie irgendwie wieder aus dem riesen Komplex, aus dem riesen Krankenhaus von der WLF, von den Wolves, rausgekommen ist, kommt sie zurück in das Theater und redet mit der Dina und sie sagt ihr, was passiert ist, und man merkt, dass das, was passiert ist, Deli mitgenommen hat. Also, dass das Foltern nicht spurlos an ihr ist vorbeigegangen. Sie sagt zwar, ich habe immer weitergemacht und es war einfach gewesen und sie ist wie selber erschreckt darüber, dass es so einfach ist gegangen, einen Menschen zu foltern und Informationen aus diesem Menschen rauszubekommen. Und man sieht, dass sie mitgenommen hat. Und auch hier Ich habe die Szene gut gefunden und die ganze Szene mit dem, also wie das T-Shirt aussieht und so, das ist eine von der ikonischen Szenen aus dem Game, wo sie quasi eins zu eins nachher gestellt haben. Aber auch hier habe ich mir also Notiz gemacht, im Game hat es für mich besser funktioniert, weil das, was Ellie erlebt hat, bis zu dem Zeitpunkt viel dramatischer war als das, was wir in Serie gesehen haben. Und Deli war zu dem Zeitpunkt auch schon viel weiter in ihrer mentalen Degradation, ihrem Wahn, ihrer Sucht nach Rache. Darum hat der Moment im Game für mich mehr gehittet, aber ich habe es jetzt in der Serie nicht schlecht gefunden. Und auch das, wie sie Ardina dann erzählt hat, hey, look, das hat der Joel gemacht und darum sind Abby und ihre Kollegen überhaupt erst nach Jackson gekommen. Habe ich auch noch spannend gefunden, das ist schon eine kleine Änderung im Vergleich zum Game, wo das Ganze ein bisschen anders näher gedreht wird. Aber ich glaube, dort hat man gesehen, dass Dina nachher, ja, ich weiß auch nicht, die hat es nicht so cool gefunden, was der Joel gefunden hat, gemacht hat, glaube ich. Mhm. Oder? Die hat sich dann auch so abgedreht und hat auch gefunden, ja, vielleicht sollten wir wieder heimgehen und so. Also da merkt man zwischen diesen zwei, eben, es sind so ein bisschen Spannungen da, genau.
Genau. Für mich hat es irgendwie so ein bisschen komisch gewirkt, dass Ellie irgendwie sich so zwischen diesen beiden Emotionen nicht so ganz entscheiden kann, ob sie jetzt irgendwie mega geschockt ist von sich selber und traurig oder ob sie einfach völlig emotionslos ist. Man sieht wie so ein bisschen beides bei ihr. Und ich hätte jetzt völlig erwartet, dass sie nach dem ganzen Wahn, nach dieser Folter, dass sie einfach völlig eben so den toten Blick beibehalten, dass sie einfach so ist. Und du merkst aber gleich, wie sie es mega bereut. Und durch das habe ich gefunden, funktioniert es nicht so ganz, dass Ellie sich so abwendet, dass Dina sich so abwendet nachher von der Ellie. Ich finde, dort hätte es noch ein bisschen stärker können sein, dass man wirklich merkt, hey, Dina findet es nicht mehr okay, was Ellie gemacht hat. Eben, daher sie jetzt auch weiss, hey, Ellie hat gewusst, Joel hat einen Scheiß gemacht und trotzdem hat sie Debbie wollen suchen und machen. Also es ist so ein bisschen da, es ist irgendwie wie ihre Handlung ist nicht mehr so rechtfertigt. Also ja, genau, das Rechtfertigen, wie vorher. Vorher war es so, hey, ich mache das, um der Schule irgendwie rächen. Und jetzt weiss so Dina, hey, im Fall, eigentlich ist das gar nicht so.
Ja, genau, oder? Das ist ja der Punkt. Also ich habe auch gefunden, die Wahrheit über Joel, seine Taten verlagert natürlich die ganze moralische Grauzone, eben nicht nur auf die Abby, sondern auch auf die Ellie. Die Aussprache mit der Dina wird entzaubert auch ein bisschen so den ganzen Rachefeldzug, wenn man es so will. Oder? Vor allem der Dina wird klar, dass Gerechtigkeit, vor allem die Gerechtigkeit, die Ellie ein paar Folgen vorher vor dem Rat in Jackson gefordert hat, auch nur ein Standpunkt ist und dass Ellie und sogar der Joel selber nicht nur Opfer sind in dieser ganzen Geschichte und das erschüttert Dina irgendwo durch natürlich, kann ich auch verstehen. Ich finde, das bringt auch wirklich die Dramaturgie und den Konflikt in die Beziehung, wo es erzählerisch jetzt wirklich braucht an dieser Stelle, weil es kann nicht immer alles idyllisch sein und immer schöne Familiendynamik. Genau. Was mich aber, ich habe das Game nicht kennt, oder jetzt, beziehungsweise ab dem Punkt kenne ich das Game nicht, darum habe ich einen gewissen Witz im Game gemacht, aber dass Ellie in der Serie jetzt plötzlich Reue zeigt oder vielleicht sogar Verständnis für das, was die Abby und ihre Kollegin, wie sie sagt, ja, Dina sagt ja zuerst noch so, ja, aber was du gemacht hast, sie haben ja den Tod, vielleicht hat Nora einfach das bekommen, was sie verdient hat. Und Ellie schaut sie an und sagt, ja, und was, wenn nicht? Oder? Also es zeigt ja irgendwie auch, dass Ellie, dass das auch von Rattern tut in sie rein. Sie erklärt zwar noch, ich glaube, der Punkt ist, sie hat bis zum Punkt mit der Nora, bis zum Zusammentreffen mit der Nora, hat sie nicht gewusst, wer die Gruppe aus Jackson, warum sie sie
genau, Seb wird, glaube ich, in dieser Szene das erste Mal klar, so, Ellie hat doch nicht alles gewusst. So,
genau,
Punkt.
Oder? Genau. Ellie hat erst mit der Nora realisiert, weil Nora gesagt hat, ah, du bist die vom Joel, weißt du, was der Joel in Salt Lake City gemacht hat? Ellie hat in dem Moment realisiert, ah, darum jagt uns die Gruppe und darum hat sie das gemacht und darum hat sie das halt vorher nicht können wissen, dass das eine Erklärung ist, die ist schon nachvollziehbar, aber trotzdem irgendwie, vor allem mit dem, im Hinblick auf das, was noch kommt in dieser Folge, fängt es für mich da schon an von Flip-Floppen, dass zwischen einer Szene ist Rache pur, Vergeltung und in der nächsten Szene aber vielleicht doch nicht und hin und her. Und, naja, das war die Szene. Die nächste Szene ist Seattle Tag 3. Alle sind noch ein bisschen angepisst und angesäuerlet, vor allem der Jesse natürlich, weil er später nachher beim Rausgehen von der Ellie erfährt, dass er tatsächlich bald Vater wird. Ja. Was bedeutet so, das?
Er hat eigentlich nur gerötelt.
Ups. Schon das zweite Mal. Schon das zweite Mal, oder? Ist doch mit dem Kuss ist doch auch schon gewesen. Wo
ah ja, stimmt, hat er sich auch schon verarscht. Ja, das stimmt. Er ist so gut.
Er weiss, wie man die Wahrheit aus den Leuten bekommt.
Stimmt, hat er so gar nicht gedacht.
Und dann ist schon das zweite Mal. Fuck. Aber ja, es bedeutet, dass eben nicht nur Dina nicht darf sterben, sondern auch der Jesse, weil er bald Vater wird und das Kind braucht einen Vater. Und wir fahren auch in dem Gespräch, wie der Jesse und der Tommy die zwei junge Frauen gefunden haben. Im Theater, das relativiert ein bisschen die Kritik, die ich in der Folge 5 hatte, dass alles ein bisschen zufällig passiert und wie alles einfach aus dramaturgischen Gründen perfekt aufgegangen ist. Zumindest nachträglich relativiert. Im Moment, wo du Folge 5 schaust, finde ich es gleich immer noch alles ein bisschen, passt einfach zu perfekt zusammen. Aber ja, immerhin. Okay.
Ja, das habe ich noch schön, zumindest ein bisschen so im Nachgang. Eben, wir haben schon gesagt, im Game ist es anders, wie die zwei aufeinandertreffen, ist es wie nachvollziehbarer und weniger am Zufall überlassen. Aber hier zumindest merkt man, dass ein bisschen Aufwand dahinter war, dass sie das Theater gefunden haben.
Ich habe es auch lustig gefunden, dass Ellie so unsere Gedanken hat, so, ah, dann war es ja mega easy, wie du es gefunden hast. Und also, nein, wir haben zwei Tage gehabt, wir sind fast draufgegangen.
Mehrere Nahtoderfahrungen und sonst
das. Mir gefällt es, wie wütend der Jesse ist, das finde ich geil. Und ich wäre auch hure wütend in dieser Situation. Also auch gleich, Ellie und Dina, er hat sie gern und darum ist er überhaupt hier, um ihnen zu helfen, aber er ist wütend, dass er hier muss sein. Mm. Und jetzt noch wütender, weil er weiss, dass er Vater ist und sein Kind auch hier ist und er muss überleben. Mhm. Und ich finde es geil, hat endlich mal jemand wieder Shimmer erwähnt, das Ross vor Ellie, wo seit 5 Episoden spurlos verschwunden ist. Und niemand gibt den Fuck über das hure Ross, was sie immer noch in diesem Plattenladen angebunden haben, oder?
Ja. Das sagt ja so, im Fall, übrigens, dem Pferd geht es gut, falls es dich interessiert.
Das arme Ross, oder das, also vielleicht auch nicht das arme, vielleicht ist es irgendwo am Chillen und hat Time of his life.
Irgendwie Pilzchen am Essen.
Wahrscheinlich so am Regisseur selber auffallen, hey, fuck, man, irgendwie das Ross einfach nicht mehr.
Ja,
wir bringen
so beim Schreiben. So.
Wollt ihr wissen, was Shimmer's Story im Game war?
Ja, sicher.
Ich weiss nicht, ob es ein Spoiler ist für das, was noch... Vielleicht passiert es in der dritten Staffel, darum frage ich, ob das wirklich wissen wollt.
Ja, jetzt, wo du es angekündigt hast, kannst du fast nicht...
Ist
auch kein Major Character.
Ja, aber ich weiss nicht, ob es ein Spoiler ist oder ob sie wie sagen, hey, Shimmer's Story, innenwärts, Shimmer's Story ist wie abgeschlossen. Also darum habe ich das Gefühl, es ist
okay,
kein Spoiler.
Okay, dann lassen wir es lieber noch. Vielleicht ist es ja dann doch noch ein wichtiger Punkt,
also
den die Leute nicht wollen. Aber,
von Shimmer geht es gut, der Serie.
Wahrscheinlich. Googelt Shimmer's Story.
Wahrscheinlich.
Aber es gibt noch einen wichtigen kleinen Zwischenfall da, während die zwei, sie gehen ja raus, um den Tommy zu finden im Bücherladen, wo dort ein Rendezvous-Punkt ist zwischen dem Tommy und dem Jesse. Und unterwegs stolpert sie über eine Patrouille von Wolves, wo ein Scar jagt, ganz einen jungen Scar. Und Ellie will ihn retten. Der Jesse ist natürlich dagegen, weil er sagt, hey, Ellie, gell, 6 gegen 2, was willst du machen? Und abgesehen davon, das ist ein Scar. Die tun die Leute aufhängen und ihre Eigenweide auf dem Boden verteilen. Was
und ich finde es so schön, wie er sagt, das ist nicht unser Krieg da.
Ja. Es ist
einfach
nicht unser
so,
Krieg.
Er hält sich einfach mal durch aus dem. Ja, voll.
Wir haben unsere Sorgen, wir müssen selber schauen, dass wir überleben. Das ist nicht unser Krieg, was wir tun, uns jetzt da nicht einmischen. Und Ellie, ja, eben, sie wird uns schon die ganze Staffel als impulsiv und leichtsinnig präsentiert und das verstehe ich auch und insofern bleibt man dort konsistent und konsequent. Aber ich finde, die Charakterschwäche von der Ellie, die wird einfach mega stark gepusht, wirklich bis so zu einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es ist jetzt langsam wirklich unglaubwürdig und einfach unfassbar dumm, weil also, dass Ellie da eingreifen und so eins auf Moral High Ground macht, von wegen, aber wir müssen ihm doch helfen, so. Aber wirklich, Ellie, was hast du, also zwei Gags, also es kann ja nicht gut kommen, wenn du jetzt dort aus dem Versteck rausrennst und innen stürmst. Was hast du das Gefühl, wo das endet? Und das passiert einfach schon die ganze Staffel, immer und immer und immer wieder. Und es ist einmal okay, es ist zweimal okay, zum Beispiel die Charakterschwäche. Langsam habe ich es kapiert und es ist wirklich einfach nur noch dumm. Und naja.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ist, also ob das wirklich so in ihrem Charakter ist, jetzt dort zu helfen, weil eigentlich ist es ja eben. Sie hat ja dann auch ihre Community, ist der Joel gewesen, und das ist der Grund, wieso dass sie hier ist. Und sie hat nicht ganz abgekauft, dass sie jetzt in dem Moment als Ellie, als Charakter, auch wenn sie impulsiv ist, dass sie jetzt da rausgehen und helfen würde. Weil, aber erstens mal, sie müssen zum Tommy gehen und ihm vielleicht helfen. Und zweitens, eigentlich ist sie hier wegen Rache für Joel. Und das hat beides eben nichts mit dem zu tun. Und ich glaube, Ellie aus dem Game hätte hier auch anders reagiert als Ellie aus der Show. Aber eben, ist halt so, ist ein bisschen andere Ellie, mit dem habe ich mich mittlerweile angefreundet. Aber das habe
Wir brauchen die Szene halt für
den für eine nachherige Szene. Ja, ich glaube, eben auch, man versteht sie erst ein bisschen im Anschluss. Dann. Ja.
Noch zwei Notizen, die ich mir beim Laufen gemacht habe, die sie gemacht haben. Sie haben ein neues Graffiti gezeigt von einer Prophetin, von einer anderen Prophetin, Feel Her Love.
Das, heißt, das ist eine andere?
Ja, genau.
Ja, darum hat sie ja gesagt, da gibt es mehrere in dem Fall.
Ja.
Weil haben Sie schon mal ein Bild gesehen von der? Das habe ich mir überlegt in dieser Szene. Ich habe gemeint, also ist das nicht das erste Mal, dass man das Gesicht sieht von einer Prophetin, von einer angeblichen Prophetin?
Jetzt fühle ich das Gesicht schon mal gesehen, aber jetzt bin ich nicht sicher, ob ich es verwechseln mit dem Game. Aber ich habe wie gefunden, also eben, die Ellie sagt, hey, das ist ein anderes Gesicht, als wir auch schon gesehen haben in einem Graffiti. Und darum anscheinend gibt es wie mehrere. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo wir vielleicht auch in der dritten Staffel wahrscheinlich näher werden beleuchtet und etwas, im Game nur so nebenbei mal angeschaut ist worden, aber ich habe das Gefühl, das ist vielleicht etwas, wo wir noch ein bisschen mehr Fleisch im Knochen bekommen, wie wir es bei ein paar anderen Sachen haben bekommen, mit Isaac, seiner Rückblende und so. Da freue ich mich drauf in der dritten Staffel. Und ein kleines Easter Egg für alle Fans vom Game, die das durchgespielt haben. Im Hintergrund sieht man, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ob es mega obvious war für Leute, die es halt eben nicht kennen. Auf den Hochhäusern haben wir so einen eingestürzten Kran gesehen. Einen roten Kran auf Hochhäusern, der so runtergefallen ist. Und
das ist mir nicht aufgefallen.
Nein, okay, das ist nicht mega obvious. Ich habe gefunden, es ist verdammt obvious. Aber das ist halt einfach, weil man es kennt. Und das ist eine Szene, wo man dann mit der Abby erlebt. Und ich nehme an, das war also ein bisschen Foreshadowing und so Vorbereitung, um zu sagen, hey, okay, das wird die dritte Staffel auch vorkommen. Das ist eine verdammt geile Szene und ich freue mich drauf.
Okay.
Muss man gerne nochmal schauen, die letzte Folge, dass man sie sieht.
Könnt das bookmarken und wenn es dann passiert in der dritten Staffel, zurückdenken, den Kran haben wir schon mal gesehen.
Ich habe schon gewusst, dass der Kran kommt. Ja, die nächste Szene sieht man den Isaac mal wieder, wo meiner Meinung nach ein wenig vorkommt in dieser Staffel.
Ja, das ist schade, das ist eine geile Präsenz.
Absolut. Gell? Mhm. Also wirklich vor allem das Schauspieler. Massive Präsenz. Der Isaac und Mel sind in einem Wolfsquartier. Das Gewitter soll über das sogenannte Konvergenzgebiet kommen und sich sogar noch verstärken. Das sind gute Nachrichten für ihren grossen Plan. Einen, den Isaac sogar an seinen General hat mündlich übermitteln lassen und alle sind hochmotiviert aus dem Fussvolk. Da habe ich ein bisschen Angst. Was zum Fuck geht da vor sich? Ich habe keine Ahnung, was der grosse Plan ist. Ich habe es auch nicht ganz gecheckt in dieser Folge, aber vielleicht hat man auch etwas gesehen.
Was hat das Gefühl? Ja.
So,
ich glaub, man hat nicht so viel Hinweis bekommen, was sie machen, glaube ich. Also,
sie darf sie das Dorf nicht, ob dann bombardieren.
Man sieht ja nachher die ganzen Boote, die so irgendwie Zeug draufladen und so. Und wir wissen ja nachher von der Ellie, dass sie mit dem Boot auf die Insel zuerst geht. Also sie wird ja dort angeschwemmt. Und dort sind ja da die ganzen Scars, dass da einfach Stürme haben. Und sie jagen ja nachher alles in die Luft dort. Also im Prinzip ist es, glaube ich, schon mega klar, was sie machen, oder?
Also wenn es einfach nur das ist, aber ich muss auch sagen, der Ort ist, wo sich die Scars verstecken, dann sind sie eigentlich auch recht blöd. Weil
ich glaube, sie haben einfach so verschiedene Punkte, habe ich irgendwie mir so ein bisschen vorgestellt. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Karte gesehen oder so. Irgendetwas habe ich im Kopf.
Stimmt. Du hast die ganze Städtekarte gesehen mit Punkten verbunden. Und irgendwie sagt Abby unabdingbar für den ganzen Plan. Das Problem ist aber, dass Abby und ihre Leute sind verschwunden. Wieso, weiss man nicht. Aber es ist einfach, der Zeitpunkt ist sehr verdächtig. Ausgerechnet heute am grossen Tag ist Abby weg. Und Abby ist für den Isaac, ich weiß nicht, ob sie auch für den Plan wichtig ist, aber sie ist für ihn vor allem wichtig, weil er eher nach der Nachfolgerin von sich selber sieht.
Nein, weil er verliebt ist in sie.
Ja, oder weil er verliebt ist in sie.
Was für eine Frage.
Was er sehr klar verneint. Er sagt, nein, ja, look, ja, ich gehe stark davon aus, dass ich die heutige Nacht nicht wird überleben werde. Und es braucht die Wolves, die brauchen die Führung. Und das kann nicht einfach jeder oder jede sein. Abby, die ist für ihn seine designierte Nachfolgerin, nur jetzt ist halt Abby einfach verschwunden und naja, damit der Backup-Plan, das sei halt nicht so gut.
Ich finde es geil, dass auch die Frau, das ist ja die Mutter von dem, der im Krankenhaus verstorben ist, dass die wieder vorkommt, dass Charaktere immer wieder so ein bisschen eingewoben werden, wo man nur kurz mal irgendwo gesehen hat. Übrigens bei der Garagenszene, wo der Scar gefangen wird, einer von diesen Wolves ist ja auch der Typ gsi, der vom Isaac rekrutiert wurde.
Ja, das ist der Einige. Ich bin mir nicht sicher, gewesen, weil man sich da nicht so gut merken kann.
Ja, voll. Das finde ich cool. Immer so, so kleine Sachen, die immer wieder vorkommen, die man schon mal gesehen hat. Das finde ich, machen sie gut.
Ja, so kleine Querverweise.
Genau.
Ja, in der Zwischenzeit kommen Ellie und Jesse dann doch im Buchladen an, wo sie sich eigentlich mit dem Tommy wollten treffen, nur ist der Tommy nicht da. Damit verbringen Jesse und Ellie mal wieder ein bisschen Zeit zusammen, oder wie es der Jesse sagt, here we go again, you and me stuck in bad fucking weather. So damals in Folge 2, wo der Joel dann nachher leider gestorben ist, und während der Jesse versucht, der Ellie eine Lektion über Verantwortung und das Wohl von der Mehrheit über das eigene zu stellen beizubringen, springt dann halt der Funk von der Wurfs an und sagt dann, sie werden von einem Sniper attackiert, und es ist klar, das muss der Tommy sein. Nur blöd, tschüss vom Tommy, die kommen nicht aus der gleichen Richtung, wo wie die Ellie etwas ganz Wichtiges sieht, nämlich ein Rad und ein Wal. Das sind ja die zwei Hinweise, die sie vorher von der Nora bekommen hat, wo irgendetwas über den Verbleib von der Abby sollten sagen. Und ich habe noch gedacht, wo sie das gesagt hat, ganz am Anfang von der Folge, bei Rad habe ich sofort an Riesenrad gedacht. Ja. Bei Wal habe ich dann keine Ahnung, was das genau ist. Und es stellt sich aus, das ist einfach das Bild von einem Wal auf einem Gebäude von einem Aquarium. Also ist klar, wo Ellie hin will, zu der Abby. Und was auch immer gerade Ellie noch vorher, und da sind wir wieder beim Punkt, für moralische Zwiespalt gehabt hat, nachdem sie Tina die Wahrheit über Joel gesagt hat, ob jetzt der Abby recht gehandelt hat oder nicht, die sind jetzt plötzlich wieder komplett weg, verschwunden. Die Abby ist wieder das personifizierte Böse und das Ziel Nummer 1, und zwar so verdammt stark, dass ihr sogar scheißegal ist, was mit dem Tommy passiert.
Das habe ich sehr unrealistisch gefunden.
Der kommt schon klar, mit einer Armada von Wolves ist mir scheißegal. Ich muss jetzt zu der Abby, der Tommy kommt schon klar, kein Problem. Mich hat das hure gestört.
Mir hat das brutal genervt. Vor allem, aber ich habe dann nachher auch so gedacht, es ist dann so gewesen, ja hey, aber du hättest ja, du wärst ja auch mitgekommen, quasi, wenn eine Stimme oder drei Stimmen mehr gewesen wären und so. Ja. Und dort habe ich es mega gut gefunden, weil wir haben doch noch diskutiert, was hat echt der Jesse da gestimmt. Ja. Und ich habe gesagt, er hat Nein gestimmt.
Ja, das stimmt.
Er sagt so, nicht so, yes, Mann.
Du hast recht.
Ja, aber das ist einfach so, der Jesse ist einfach sehr, eben, er ist einfach irgendwie ein bisschen logischer im ganzen Handeln.
Du hast gespürt, dass er die Community, der Jackson, über die Ellie stellt und nicht ihre Partikulärinteressen vertritt, sondern die Sicherheit von der Stadt.
Genau.
Aber ja, da verstärkt es einfach noch mehr. Ja.
Schon? Ja, nein, also ich habe gefunden, es passt mega gut, dass die zwei so gegensätzlich sind. Aber dass Ellie dann quasi so fest dagegen tut, gegen ihre Familie, gegen alles, was sie eigentlich noch hat, das finde ich, das ist dann schon gerade ein bisschen sehr krass. Eben wenn man davor noch so ein bisschen hört, eben wie sie ein bisschen alles bereut und so, dann finde ich, hätte man das nicht sollen zeigen. Dann hätte man wirklich sollen zeigen, hey, look, Ellie bereut gar nicht, es ist ihr scheissegal, sie ist jetzt genau auf dieser Schiene. Dann hätte das ein bisschen mehr Sinn gemacht, finde ich. Aber so das Hin und Her, das kauft mir irgendwie nicht richtig ab.
Ich finde, das Problem von dem Hin und Her ist grundsätzlich, dass zu wenig Zeit
vergeht.
Vergeht, ja genau. Okay. Weil das Hin und Her hat im Game auch, was immer wieder merkt, hey, fuck, ich bin zu weit gegangen, oder macht das alles noch Sinn, was ich mache? Ich habe so viele Leute umgebracht, so viele Leute sind gestorben wegen mir, die ich liebe. Und sie hat immer mal wieder die Momente, wo sie daran zweifelt, aber ich glaube, sie haben es die Macher haben so wie als Sucht betitelt, wo sie halt irgendwie die Sucht nach Rache, dass immer, wenn sich Möglichkeit bietet, dass sie den anderen Weg nimmt und zurück in die Sucht geht, so wie sie es gemacht hat im Park, wo sie mit der Seraphite war und sie das Krankenhaus hat gesehen und die Möglichkeit hatte, dort herzugehen, anstatt die anderen wieder zu treffen. Und jetzt hier hat sie die Möglichkeit, wo sie das Riesenrad gesehen, dort herzugehen und gleich noch die Rache zu nehmen, gleich noch dieser Sucht sich hinzugeben, sozusagen. Und das ist etwas, finde ich, wo ihr im Game sehr gut funktioniert hat, weil du halt viel Zeit hast gehabt zwischen dem Moment, und du hast das Gefühl gehabt, es ist viel passiert, die Charaktere sich weiterentwickelt, und hier haben wir halt vielleicht eine Zeitspanne von 10 Minuten zwischen diesen zwei Momenten. Und das ist ein bisschen allgemein etwas, was mich gestört hat an dieser Season. Schon an der ersten Season muss ich sagen, dass sie sich an vielen Stellen zu rushed angefühlt hat oder einfach zu viele Sachen in ihrer Episode passiert sind und gar nicht Zeit hast, um den Sachen irgendwie Platz zu geben, zum Schnaufen, zum sich entwickeln. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem hier, dass wir nicht genug zwischen diesen zwei Punkten nicht genug Zeit oder nicht genug Zeit für uns zum Überlegen, hey, um das zu sitzen, sondern es ist einfach, mal ist das und es passiert so viel und irgendwie macht Ellie einfach irgendetwas schlussendlich.
Ja, genau, ja, oder? Voll. Also es ist ja genau der Punkt. Also ich finde auch das Hin- und Her-Floppen, das Flip-Floppen, wenn es es gibt ja auch so Geschichten, es wird immer wieder mal erzählt, so Geschichten, wo ein Charakter eigentlich schon merkt, ich bin eigentlich völlig darüber hinaus, ja, aber trotzdem wieder in das alte Muster reingeht. Und meistens passiert es mit immer, wird der Charakter pusht in die Richtung. Also der Charakter sagt vielleicht, ja, ich würde eigentlich schon wollen aufhören, aber dann passiert wieder etwas, wo der Charakter in die andere Richtung pusht. Und das ist dann wie so das Drama von dem, oder? Dass der Charakter fast nichts mehr kann dagegen unternehmen. Fällt mir gerade in das Beispiel, ich sage mal blöd, keine Ahnung, boah, vielleicht sogar Anakin Skywalker, Star Wars, weißt du, so à la, er will eigentlich einer von den Guten sein, und aber dann der Rat, der Jedi-Rat misstraut dem Chancellor Palpatine und tut ihn quasi als Schatten ansetzen, dass er soll den Palpatine aushorchen für die Jedi. Und das ist natürlich auch moralisch nicht richtig. Und das pusht den Anakin wieder dann in die Richtung, dass die Jedi vielleicht doch nicht so gut sind. So Kleinigkeiten meine ich, oder? Wo ein Charakter in eine Richtung pusht, obwohl der Charakter eigentlich merkt, ich bewege mich in die falsche Richtung. Der Anakin sagt, ich weiss, ich sollte nicht so handeln, aber... Und das passiert da wie nicht. Ellie steht am Punkt, wo sie die Wahl hat zwischen A und B, und in einem Moment hat sie es total bereut, dass sie B genommen hat, und im nächsten Moment geht sie gleich wieder auf B.
Und da hat sie vor allem im Gegenteil die Chance, um es richtig zu machen, ja, eigentlich viel eher auf die Hand gelegt. Eben, sie hat so gerade Jesse, der ihr hilft, in die richtige Richtung gehen, und ist so, ah nein, gleich nicht.
Völlig, oder? Es gibt nicht irgendwie so einen alten, blöd gesagt, irgendwie, keine Ahnung, sie findet einen Brief von Tommy, der sagt, wie blöd Dali ist, dass sie, weißt du, irgend so etwas, eine Kleinigkeit, also ich einfach das, was mir gerade einfällt, aber irgendetwas, wo sie dann wieder ein bisschen pusht, sagen, ah, oder keine Ahnung was, der Abby, wo dann, oder ein Brief von der Abby, wo irgendwie etwas drin steht, von wegen der Joel hätte alles verdient und bla bla bla. Ich
genau,
das meine,
einfach etwas, was sie wieder in die Richtung lenkt. Ja.
Es passiert so derart random. Das ist wirklich mein Problem mit der Art und Weise, wie ihr Charakter da gezeichnet wird. Ja. ich finde halt einfach, so schreibt man keine Story. Und dann kommt die Szene mit der Insel, wo für mich auch ein What-the-fuck-Moment war.
Es geht auch wieder so schön auf, sie findet ja dann das Boot, oder, damit sie dort übere.
Also,
und es funktioniert.
Es funktioniert perfekt. Inszenatorisch, muss ich sagen, war es eine richtig geile Szene gewesen. Rein wirklich so von der Atmosphäre, wie es aufgebaut wird, mit der Dunkelheit, mit dem peitschenden Regen, mit dem Gewitter, mit dem Blitz, wo immer wieder die Nacht zerreissen, oder? Und dann,
also da haben sie, glaube ich, auch alle Geschütze aufgefahren. Da haben sie irgendwie so ein Fake-Boot genommen, und dann haben sie aber auch richtiges Wasser ausprobiert mit einem Pool. Und sie haben auch Teilszenen extra in der Nacht gedreht, damit es so aussieht. Also dort haben sie einfach alle Sorten, die geht, um eine Wasserszene zu drehen, haben sie einfach ineinander reingebracht. Das hat offenbar sehr gut funktioniert, ja.
Also für mich, inszenatorisch, sicher eine der stärksten Szenen der ganzen Staffel gewesen. Wirklich auch so die Kameraeinstellung so von der Seite, wo man sie sieht, so fahren mit der Welle und alles, habe ich mega geil gefunden. Aber es ist auch ein bisschen fahrlässig, wie immer, weil es ist fucking Sturm, da gehst du eigentlich nicht einfach mit einem Boot aufs Wasser, aber so kennen wir Teile. Genau. Ja, dort ist ja auch nichts Neues. Impulsiv und nicht wirklich bis zum Ende denkend. Und dann kommt tatsächlich so eine Monsterwelle, wo sie mal schnell auf die Insel spült. Auf der Insel steht sofort eine Gruppe Scars parat, wo sie sofort zu einem...
Nein, das Beste ist ja zuerst, dass so ein kleiner Bub sie zuerst sieht. Und dann so gerade ist, ein kleiner Bub hat mich gesehen, aber er ist ein kleiner, herziger Bub. Und dann geht er sich auf den Petzen.
Und dann geht er sich auf den Petzen, so von wegen eben kleinen, jungen Scars helfen und so. Schön hat sie den moralischen Highground. Jetzt wird sie selber von einem kleinen Mädchen in die Pfanne gehauen. Und ich habe es auch spannend gefunden, dass die Scars offenbar selbst beim grössten Umwetter immer gerade so einen rituellen Platz parat haben, mit Feuerschalen und alles, zum Leute aufhängen und aufzuschlitzen. Weil, gell, ich kann nie wissen, wenn es passiert. Das ist wie mit den Gästen. Wenn sie kommen, dann hast du nie etwas zu parat, oder? Also, sie sind da
durch. Immer voll parat.
zum Überraschungsbesuch, da, zack, dann wir dich aufhängen. Und dann treffen sie die dümmste Entscheidung ever, weil da passiert ja offenbar der grosse Angriff, wo das Dorf zerbombt wird, und sie sind dann plötzlich «Leave her», wir müssen jetzt alle zurück zum Dorf. Und irgendwie ist doch die Frage, eine Sekunde vorher hast du doch noch gerade festgestellt, doch, das ist ein Wolf, wir müssen sie töten. Und im Moment, wo das Dorf attackiert wird, würdest du sagen, ja gut, schlitzere halt einfach das mal Kehle auf und bei dann with it, oder?
Es wäre kein Aufwand gewesen, so schnell zu töten.
Einfach schnell töten und bei dann with it. Warum wird sie wieder in Ruhe gelassen? Weil sie natürlich der Hauptcharakter ist und nicht jetzt kann sterben. Plot Armor, Plot Convenience.
Die Game of Thrones wäre sie jetzt gestorben.
Ja, also Zumindest in den ersten Staffeln. Ja. Aber das ist genau der Punkt, oder? Wieder. Es passieren wieder Sachen, wo du denkst. Oh, und das Krasse ist so, es ist dann auch ein bisschen so, huch, okay, ich gehe wieder zurück zu meinem Boot und fahre weiter.
Und das Boot ist ganz schön gebig auf der Insel, genau dort, wo sie angeschwemmt ist worden.
Immer noch. Und auch wieder eins, was super funktioniert.
Also ist das gleiche Boot, oder?
Das gleiche
ich
Boot.
Ich meine, das ja schon. Jetzt hat erst, Sandra hat irgendwie dünkler ausgesehen. Ich war mir sicher, ob es ein zweites ist, weil ja das andere irgendwie auch.
Es wäre beides ein blöder Zufall.
Es ist beides. Es macht beides nicht. Einfach so. Und ich habe wie das Gefühl gehabt, warum haben wir das jetzt gerade gesehen? Also, weißt,
es war absolut unnötig.
Die Szene, ja, die Szene ist mega und es ist genau das Einzige, so alle oben gesehen, wie eben, vorher hat sie einen wollen retten und jetzt will er sie aufschlitzen lassen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen wieder der Kontrast,
weißt, was
man
mir am meisten künstlich gezeigt hat. Dass sie die Szene ursprünglich, das haben sie im Podcast verraten, die Szene haben sie ursprünglich im Game drinnen gehabt. Und sie haben sie aus Zeitgründen gestrichen. Und ich verstehe nicht, wieso, wenn man es im Game streicht und es unnötig ist, wieso dass man es in eine Episode tut, wo 45 Minuten lang geht und wo eh schon viel zu viel passiert auf einmal, wieso, dass man so etwas drin tut, wo einfach was hat es gebracht? Das ist einfach wirklich dumm. Es macht keinen Sinn. Was soll das? Wieso haben sie sie nicht umgebracht? Wieso?
Ja, bringen sie doch endlich um.
Nein, aber es ist wirklich so unnötig. Unnötig. Das hat mich sehr gestört, die Szene. Sie haben es begründet im Podcast, wieso das ist, ihnen da, sie wollten zeigen, es sind zwei Gründe, nämlich eben die moralische Ambiguität und die Welt, wo sie drin leben. Ellie hat ein paar Momente früher, wie der richtig gesagt hat, selber ein Car wollen retten. Und jetzt wird sie sozusagen von einem kleinen Scar zu Tode verurteilt. Und der zweite Grund war, dass das einfach nochmal so verdeutlichen, hey, Ellie hat so viele Chancen und so viele Nahtoderlebnisse zum Universum seit ihr, wie, hey, hör auf, kehr um, du wirst sterben, es ist kein guter Weg, den du hier bestreitest. Brich deine Mission ab und gang hey, aber die Ellie zieht es trotzdem durch. Und die Theorie, ja, verstehe ich. Aber einfach nicht so, wie man es jetzt
hier einbaut. Die Umsetzung ist halt kacke, ja.
Also ich finde vor allem der zweite Grund, ich würde es eher interpretieren, das Universum sagt, mach was du willst, das wird dir nichts passieren.
Alles ja, gut, ja. Die Ellie interpretiert es wahrscheinlich so, ja.
Aber ich habe auch gedacht, nachdem er da passiert ist, dass sie fast draufgegangen wäre und sie geht einfach trotzdem mit. Da bin ich so gewesen, also spätestens jetzt wäre jetzt also schon irgendwie umgekehrt.
Im Moment von der Besinnung, nein.
Ja, das Boot an sich hat mich nicht gestört. Das ist wie gut erklärt worden, finde ich, weil WLF dort ihre Basis hat, bla bla bla, und sie mit dem Boot unterwegs war, okay, meinetwegen, aber alles, was nach dem passiert, ist einfach dumm. Und im Game als Vergleich ist es einfach so gewesen, sie ist auch mit dem Boot unterwegs, das Boot bekommt sie noch auf eine realistischere Art und Weise, sage ich jetzt mal, wie, ist egal, aber sie bekommt das Boot, sie ist auch mit dem Boot unterwegs, sie wird auch vor einer Welle getroffen, und dann trinkt sie fast im Meer vor dem Aquarium. Und das ist ihr Nahtoderlebnis, das sie noch hat, kurz bevor sie ins Aquarium geht. Und ich finde, das hätte hier auch gelenkt.
Ja,
die Welle und der Sturm, das ist ja genug Bedrohung. Muss man jetzt nicht nochmal einen Ausflug auf Scar Island machen?
Dann hätte man nämlich die andere Zwischensequenz auch können streichen und Ellie ein bisschen mehr Zeit geben, um ihren Charakter zu entwickeln von dem Hin und Her.
Ja, das verstehe ich wirklich nicht. Sonst bin ich immer, habe ich es cool gefunden, weil sie neues Zeug hinzutun und auch Sachen, die sie aus dem Game gestrichen haben, aber das hätte man hier auch ganz, ganz gut können streichen. Ausser die Episode wäre irgendwie 1,5 Stunden gegangen, man hat sich noch mehr Zeit gelassen mit dem Scar-Ausflug und es wäre ein bisschen realistischer gewesen, aber das ist einfach irgendetwas gewesen.
Das ist wirklich einfach irgendetwas. Auf alle Fälle, Ellie findet dann doch noch zum Wal, zum Aquarium, wo die Abby eigentlich sein müsste, aber sie findet dort nur die Mel und Owen, zwei von der Truppe von der Abby. Und sie fragen sich auch selber, offenbar ist nicht ganz klar, wo die Abby ist. Man weiß nur, sie sei hinter feindlicher Linie und sie fragen sich, ob sie der Abby sollen folgen. Mel will sich offenbar aber gegen Abby entscheiden. Der Owen hingegen nicht. Der Owen möchte der Abby folgen. Also da gibt es irgendeinen Zwist, wo wir dann wahrscheinlich in der Staffel 3 werden erfahren. Aber sie werden beide von der Ellie überrascht und nach einem kurzen Handgemenge endet der Owen tot am Boden, erschossen. Und Mel, die wird ebenfalls tödlich verwundet. Aber bevor sie stirbt, will sie plötzlich, dass die Ellie ihr den Bauch aufschneidet, weil, oh Schreck, sie ist schwanger und ja, die Ellie ist total überfordert mit der Situation und so stirbt Mel zusammen mit dem Baby. Das habe ich recht, das habe ich wirklich auch recht gut gemacht gefunden. Also es ist recht
herzzerreissend. Es war eine heftige Szene, ja. Sehr.
So wie sie so sagt, so, ja, eben schneid auf, du musst tiefer. Ja, du machst das gut, ja, du machst schon selber völlig in einem Fiebertraum weg. Ja. Und
Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo ich Ellie so erlebe, wie sie völlig verzweifelt und hilflos ist und nicht weiss, was machen und nicht impulsiv handelt. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, jetzt Ellie, oder sie schneidet einfach drin. Aber sie macht doch nichts, weil sie irgendwie hemmt sie mega etwas.
Oder einfach, sie hat keine Ahnung, was sie machen soll. Sie ist völlig überfordert und bevor sie irgendetwas machen kann, ist Mel auch schon tot und damit eigentlich das Baby auch. Und ja, die Ellie hat damit nicht nur den Owen und Mel auf dem Gewissen, sondern auch ein ungeborenes Kind.
Und unschuldiger geht es eigentlich gar nicht.
Also, unschuldiger geht es gar nicht. Das ist hure heftig. Und die Ellie im ersten Moment reagiert auch entsprechend heftig. Mein Problem an diesem Punkt war aber einfach, zerriss schon ein Punkt für mich, dass sie will, glaube ich, dass ich jetzt Mitleid habe mit der Ellie, dass ich denke, so, ja, ist schon krass, oder? Ihr Drama, wo sie das hingetrieben hat. Aber eben das ganze Hin- und Hergefloppen, ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, ich habe selber Schuld, Bitch.
Gell, so, da hast du jetzt davon, genau, das habe ich auch
jetzt davon. Am Jesse vorher noch so voll, du hure Heuchler, du willst Zeugs und Sachen und dabei ist sie selber die grösste Heuchlerin. In dieser Serie zumindest, ich weiß, eben, im Game ist es anders, aber in der Serie ist sie selber eine riesen Heuchlerin. Und jetzt kommt sie am Punkt, wo sie ein ungeborenes Kind tötet. Natürlich nicht gewollt, aber doch sehr direkt. Und ja, ich habe wirklich nicht Mitleid mit der Ellie in dem Moment. Und das
mir kommt die Szene auch so vor im Game. Ich bin mir dort mega nicht sicher gewesen, wie habe ich gefunden, es wirkt so ein bisschen wieder dazugesetzt. So.
Sie kommt vor, sie ist einfach ein bisschen extended hier. Also das mit dem Aufschneiden vom Bauch und so, das kommt nicht vor, weil Ellie tötet zuerst den Owen, obwohl er sie angreift. Und nachher greift sie den Mel mit einem Messer an und es gibt dann ein Handgemenge und sie tötet die Mel. Darum habe ich es lustig gefunden, dass sie jetzt sagt, nimm das Messer und schneid den Bauch auf. Das ist also eine lustige Parallele. Und sie erfährt, sie sieht dann auch erst im Nachhinein im Game, dass sie schwanger ist. Und dort habe ich es noch geil gefunden, es gibt doch manchmal so den Effekt, es wird in Filmen ab und zu eingesetzt, wenn jemand so etwas Dramatisches erlebt, dass so wie ein Pfeifton kommt oder dass so wie nichts mehr mitbekommst und so. Und das ist so der Moment im Game, habe ich hure geil gefunden. Anders als eine Serie, aber ich habe beide Herangehensweise jetzt recht cool gefunden. Und die in Serie ist auch nochmal heftiger gewesen, glaube ich, weil sie auch so ein bisschen Ellie in Erinnerung gerufen hat, dass Dina schwanger ist und halt noch so ein bisschen auch die ganze Situation mit der Dina und wie es wäre, wenn das jetzt Dina wäre und so. Und also eine geile Szene gefunden und auch gut vor Bella Ramsey gespielt. Ich hatte das Gefühl, dass ihr Gesichtsausdruck ist sehr verzweifelt gewesen, vor allem, als der Tommy näher kommt, die Tränen, die sie in den Augen hat, sie komplett durchaus, komplett am Ende. Und eben, ich sage es nochmal, ich hätte mir gewünscht, dass Ellie schon früher so am Ende ist. weil es ist mir ein bisschen zu fröhlich gewesen mit der Dina, aber das ist so ein bisschen das, was ich mir eigentlich für die zweite Staffel gewünscht habe, die Emotionen und die Schwere vor Geschichte sozusagen. Und schön, im Vergleich zum Game ist kein Hund gestorben in der Aquariumszene.
Das hat mich sehr gefreut. Oh,
auf
nice.
Die brutalste Art und Weise, ja.
Nein, ja. Oh Gott, du kannst krass nicht, wenn die
bin sterben. Ich froh, haben wir das können skippen.
Oh Gott sei Dank.
Noch ein kleines Detail auch zum Bookmarken für euch, für später, wo Ellie durch das Aquarium läuft, sieht sie so einen Operationstisch oder irgendetwas, was ein bisschen ähnlich aussieht, mit ganz viel Blut. Und
Tüchli und so, wo voll Blut tränkt sind und so.
Genau, das könnt ihr euch auch schon mal bookmarken für die dritte Staffel. Ich glaube, da werden wir auch erfahren, was da genau passiert ist und wem sein Blut das ist und wieso dass die überhaupt im Aquarium sind. Und finde ich cool, dass sie die kleinen Breadcrumbs jetzt schon so ein bisschen überall streuen, die dann im Nachhinein werden Sinn machen.
Okay. Ja, bin ich auch sehr gespannt. Und eben, wie du sagst, Tommy, also ich finde auch Bella Ramsey, der Tiefpunkt spielt sie mega gut. Ich hatte zwar in dem Moment das Gefühl, ich habe ja wirklich selber Schuld, Bitch, aber sie, sie ist dort völlig Tränen aufgelöst, völlig so, ich glaube, die ganze Schuld wird ihr bewusst in dem Moment, so von wegen, fuck, ich bin schuld, dass ein ungeborenes Kind gestorben ist. Ich versuche selber, Dina mit einem ungeborenen Kind da rauszubekommen, jetzt habe ich selber eins umgebracht. Und dann passiert wieder genau das. In der nächsten Szene im Theater, wo sie wieder zurück ist mit dem Tommy und dem Jesse, redet der Tommy noch darüber, dass sie haben halt auch zu dieser Situation beigetragen. Und Ellie ist plötzlich wieder relativ so, ja, es ist schon ein bisschen scheisse. Und ja, gell, Abby, sie lebt jetzt halt noch. Ja, kommst du damit klar? Ja, gell.
Muss ich halt.
Muss ich halt. Ja, ist halt alles ein bisschen blöd gelaufen, ja. Aber ja, scheisse halt, oder? Plötzlich ist die ganze Schwere, ist, also ich habe das Gefühl, ja, also jetzt muss ich also wirklich tiefst depressiv sein. Und es scheint für mich emotional doch wieder recht in Ordnung in dem Moment. Also so wieder recht auf einen Punkt zu haben. Also gut, machen wir uns auf dem Heimweg. Es ist jetzt halt passiert, was passiert ist. Also kommt es nur mir so vor? Oder wie geht es so?
Ja, das ist wieder genau das Ping-Pong, was ich gemeint habe, wo mir irgendwie einfach nicht mehr so richtig abkauft, weil es viel zu schnell hin und her geht. Und ich habe auch gedacht, wahrscheinlich hat es genau auf das angearbeitet, dass sie nie so ganz auf dem Tiefpunkt war, damit das mit dieser schwangeren Szene so gut funktioniert. Mhm. Und dann macht es wieder kaputt mit dieser Szene, wo sie auch so, okay, well, shit happens. Also so nie es gesehen. Also,
ja, ja, er, ja. Wie ich gefunden habe, dass sie zu wenig aufgewühlt ist gesehen im Vergleich zu dem, was man direkt vorher gesehen hat. Und auch hier, ich bin jetzt gut live nochmal die Szene aus dem Game am schauen. Und ich finde es, find es dort halt auch viel, ja, es hat irgendwie mehr Nuancen, so wie sie, ich habe das Gefühl, im Game, wenn ich sie anschaue, sind ganz viele widersprüchliche Emotionen gleichzeitig, sehe ich aus ihrer Mimik raus und so. Und in der Serie ist es halt eher wirklich so ein bisschen gleichgültig. Oder so das, was vorhin passiert ist, ist wie nicht mehr so schlimm. Und ich glaube, das liegt nicht einmal an Bella Ramsey, sondern einfach daran, wie die Serie geschrieben ist oder wie die Szene geschrieben ist.
Es ist schon so, ja.
Ich habe das Gefühl, Bella Ramsey kann gut Schauspielerin, aber... ja, so die Art und Weise, wie gewisse Szenen geschrieben sind, macht das Ping-Pong das hin und her ein bisschen komisch als Zuschauer.
Ich habe als jemand, der das Game nicht so weit gespielt hat, habe ich das Gefühl, die ganze letzte Folge wirkt für mich, als ob jemand auf der Vorspultasche
drückt. Ja, mega, ja.
Also plötzlich mega viel, in mega viel kurzer Zeit passiert und ich, ohne das Game gespielt zu haben, habe ich das Gefühl, da passiert wahrscheinlich viel mehr im Game dazwischen. Irgendwie geht es gerade rasant schnell. Und ich weiss noch, dass die Tempo-Issues haben wir auch schon in der ersten Staffel gehabt. Dass es Folgen gehabt, die sich mega gut paced angefühlt haben und andere Folgen, die du wirklich gespürt hast. Irgendwie geht es gerade sehr schnell. Alles. Schnell, ja.
Ich habe das Gefühl, das ist bei sehr vielen Serien, dass immer so am Schluss noch einfach alles reinwirkt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, da habe ich schon öfters erlebt, dass ich denke, fuck, da hätte es jetzt einfach noch ein, zwei Folgen mehr vertraut. Und dann wäre es gut gewesen.
Ja, in Staffel 1, irgendwie habe ich es noch habe ich es der Serie noch verzeiht, weil halt irgendwie alles sonst eigentlich wirklich super ist und super geschrieben war. Auch. Und, aber hier kommen halt irgendwie viele Sachen zusammen, dass ich die Kritikpunkte, die ich an der Serie hatte, schon in der ersten Staffel wie nicht mehr ignorieren kann. Oder sie bekommen ein bisschen mehr Gewicht irgendwie. Es kommt alles so weit zusammen.
Vor allem,
man hat schade, ja... Eben, die Serie, Vorteil von der Serie ist, dass du Zeit nehmen kannst im Vergleich zu einem Film, wo halt
das haben sie ja teilweise Stunden auch sehr so gut gemacht, finde ich. Also teilweise haben sie sich recht Mühe gegeben, wo zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, die Ellie und Dina irgendwie durch Seattle spazieren oder halt mit dem Ross oder whatever.
Genau, aber dann andere Sachen sind dann halt einfach zack vorbei. Wir kommen zu den Scars, wir kommen hier, es passiert noch das, hier kommt noch ein Zombie und das nimmt dann ganz ein bisschen Gewicht, einfach so die einzelnen Sachen, die passieren.
Es ist ja genau das Game of Thrones-Problem, oder?
Mega.
Das ist genau das, was es am Schluss auf das hinausgelaufen ist. Es sind immer weniger Staffeln geworden und jede Staffel hat immer weniger Folgen gehabt. Und plötzlich ist alles unfassbar schnell passiert. Charaktere haben ganze Charakterentwicklungen durchgemacht innerhalb von einer Szene, wo es vorher eine ganze Staffel dafür kam. Ja. Und das, wir haben nur 7 Folgen in dieser zweiten Staffel. Ich glaube, die erste hat sogar noch 9 gehabt.
Neun, ja.
Und man hat sich sogar entschieden zu sagen, wir spalten die Story vom zweiten Game auf 2 Staffeln, auf mindestens auf 2 Staffeln. Wenn nicht sogar auf 3 Staffeln. Oder? Das erste Game ist ja in einer Staffel passiert.
Ja.
Und jetzt hat man das zweite Game gesagt, wir steilen es auf, nehmen uns Zeit und es fühlt sich trotzdem immer noch gejuffelt und gestresst an, vor allem gegen Ende hin. Das ist wirklich mega schade. Und für das finde ich...
Ja, und das ist auch genau, es ist irgendwie so paradox, es hat Episoden gegeben, wo ich das Gefühl hatte, es passiert eigentlich wie nichts und trotzdem ist viel zu viel passiert. Ja, weißt du, so beides irgendwie, weil halt all das, was passiert ist, hat so wie wenig Gewicht gehabt oder man hat sich nicht Zeit gelassen für das. Mhm. Aber ich denke auch zurück an die erste Scar-Exekution, die wir gesehen haben.
Ja. Ja.
Wo sie da im Park gelandet sind. Es hat sich auch einfach wie angefühlt wie eine Checkliste, die wir müssen machen. Wir müssen noch eine Exekution von den Scars zeigen, wie sie da draufhängen und eingeweiden. rausfallen. Und dann ist man schon weitergegangen. Und ja, es ist passiert, aber es hat wie, es ist einfach passiert. Und das stört mich
so ein bisschen. Das ist wirklich so. Ja, und die Folge, die ist ja noch nicht ganz fertig. Wir haben eigentlich noch in dem Moment, wo Jesse, Tommy und Ellie im Theater zusammen reden und über das diskutieren, dass er sieht, der Tommy sagt, okay, Jesse und Ellie haben noch etwas zu besprechen, ich mache mich mal aus dem Weg. Die zwei versöhnen sich, ist eine schöne Szene, finde ich. Ich habe mir aufgeschrieben, der Ehrenbruder Jesse.
Er ist total Ehrenbruder.
Er ist wirklich ein Ehrenbruder und hat halt schon den moralischen Kompass, weil er sagt, ich finde einfach schön die Unterhaltung so, Ellie sagt, hey, danke, dass du gleich nochmal zurückgekommen bist nach allem, was ich dir an den Ring geworfen habe. Und der Jesse sagt, ja, wer sagt, dass ich überhaupt haben will?
Hat mich der Tommy gezwungen.
Und Ellie sagt, hat er dich gezwungen? Und der Jesse, nein, natürlich nicht. Logisch komme ich zurück, oder? Und das ist eine schöne Szene zwischen diesen beiden und leider auch die letzte Szene zwischen diesen beiden, weil, meine Güte, draussen poltert es, Ellie und Tommy rennen aus dem Theatersaal raus, pam! Plötzlich liegt der Jesse tot am Boden mit einem Loch im Kopf.
Können wir bitte hoffen, dass er irgendwie einfach vielleicht noch so ein Auge
nicht. Ich glaube, es ist ziemlich klar. Und dann
wacht
er wieder auf. Jetzt ist ziemlich klar, dass er tot ist. Und ich liebe sie tot. Das ist einer von meinen Lieblingstoten überhaupt. Ja. In egal welchem fiktiven Medium, im Game und in der Serie, weil es einfach so schnell passiert und weil es nicht so typisch ist für einen Heldentod. Irgendwie.
Ja, voll. Er ist einfach weg.
Das ist einfach wie unnötig, ja, für dich gesehen. Und man sieht eigentlich, wie schnell das passieren kann. Und das finde ich einfach geil, du realisierst gar nicht, was passiert, es wird geschossen, er ist am Boden und Ellie sieht es dann noch für einen Moment, ah, oh, fuck, er blüht aus, er hat das Loch im Kopf, aber du hast wie gar keine Zeit, darüber nachzudenken, weil Abby steht da und der Tommy ist am Boden und es ist so überwältigend irgendwie. Das finde ich,
voll.
Habe ich super, super, super gefunden und hat einfach auch unnötig im Sinne von, fuck, jetzt ist schon wieder jemand gestorben, wo die Ellie gern hat und weg der Ellie eigentlich.
Und ich finde, Abby betont es so geil. Sie ist so, man, fuck, jetzt habe ich die fucking Leben lassen. Und jetzt bist du und versaust einfach alles, bringst alle. Wegen dir müssen quasi jetzt einfach alle sterben.
I let you live and you wasted it. Das ist ein super geiles Zitat. Ja.
Richtig gut. Also da finde ich auch von ihr sehr, sehr gut gespielt. Und du siehst auch wirklich so in ihrem Blick, siehst so alle die Emotionen so, Mann, hey, ist jetzt wirklich nötig gewesen?
Ja. Völlig, völlig. Und der Schock in dem Moment, wirklich, der hat mega gesessen. Bei mir habe ich auch gefunden, so, fuck, dass der Jesse jetzt, also der hat ihm sehr wenig Screamtime, hat er halt doch sehr viel Sympathie gesammelt.
Ja, mega,
sind gegen den Schluss habe ich ihn mega gern gehabt. Am Anfang gewusst, er ist halt einfach die ganze Zeit so auf dieser Community-Basis und voll nicht hinter der Dina und der Eddie, was mich mega genervt hat. Und dann eben hat er gezeigt, dass er eigentlich eben schon auf einer seiner Seite ist, obwohl sie so viel Scheiß machen.
Ja, voll.
Hat sich recht cool entwickelt, finde ich.
Ja. Habt ihr Abby ihr Haus gesehen? Ist euch da etwas aufgefallen?
Oh nein, nein. Wieder so etwas, wo wir noch werden.
Wieder ein Bookmark für später. Könnt noch mal zurückgehen und ihr Haus anschauen.
Hat das etwas zu tun mit dem Operationstisch im Aquarium?
Vielleicht.
Oh, interessante Theorie. Ich muss ich mal. Sie hat sich auch immun spritzen lassen, keine Ahnung.
Sie hat noch Cure gefunden, genau.
So, sie hat das Gleiche probiert.
Ich könnte mir es noch mega gut vorstellen, so viele Parallelen wie Abby und Ellie haben, dass Abby auch eine ist von denen, wo,
die haben, ja, das stimmt, okay. Sie haben wirklich mega, mega viele Parallelen. Das habe ich auch lustig gefunden, irgendwo habe ich das gesehen gehabt. Wenn Ellie und Abby unter anderen Umständen aufeinander getroffen wären, wären sie wahrscheinlich die besten Kolleginnen geworden. Weil sie beide gleich impulsiv sein, gleich von ihren Emotionen getrieben sein und halt einfach so chaotisch sein.
Oder? Das wäre so ein Psychoduo, wo einfach alle umlegen würden.
Shit, ey. Oh mein Gott, die Welt ist nicht parat für das.
Paralleluniversum.
Ja, im anderen Universum sind sie beste Kollegen.
Oh shit. Ja, und dann gibt es nochmal einen Schuss und wir wissen nicht, wer getroffen wird. Sicher nicht die Ellie. Also ich gehe mal davon aus, dass die Ellie den Schuss überlebt, weil es braucht sie ja noch. Für
überlebt die Tommy, ich hätte das Gefühl.
Fuck, bitte nicht. Ich habe so Angst. Er ist so gut und ich finde, er hat auch in dieser Szene seine paar kleinen Momente, die er gehabt hat, so gut gemacht.
Ich finde ihn auch super. Ich finde auch seinen Akzent super. Und
ich sage, der Tommy überlebt. Ich sage,
er ist ein toller. Er ist noch so ein bisschen der Joel-Ersatz, finde ich.
Ja, von mir
kein Joel-Ersatz.
Ja, das soll jetzt nicht wegnehmen.
Ich sage, er überlebt. Der Tommy überlebt den Schuss. Keine Ahnung, vielleicht ist er sogar von der Dina gekommen, die ja in dieser Szene gar nichts gesehen ist.
Das habe ich eben auch überlegt, dass Dina von hinten kommt.
Die ist ja noch irgendwo, genau.
Die ist auch noch dort irgendwo. Aber
das Krasse ist, es könnte echt jeder gewesen sein.
Außer der Jesse, der ist tot.
Danke für den Reminder.
Sag doch mal, das Herz blüht da schon.
Der Jesse kann es nicht sein, der Joel kann es nicht sein.
Sarah kann es auch nicht sein.
Sarah kann es auch nicht sein. Wie hat die andere geheißen? Oh,
der
Tess. Ja, Tess
genau.
Ist auch
nicht gewesen.
Oh. Ja, und dann sehen wir plötzlich aber wieder eine Rückblende. Neuer Tag, Seattle, Day One. Und Abby ist im, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, ist das im Footballstadion von der Seattle Seahawks. Mhm. Nur, dass der umfunktioniert wurde, ist zu einer riesigen Wolfsbasis.
Und so eine geile Idee und so naheliegend eigentlich, dass man das Stadion nutzt als Burg eigentlich, oder?
Ja,
es ist ja geil, ja.
Mit der ganzen Infrastruktur, ja, die dort ist, mit, der ganzen, mit dem Schutz, mit dem Platz. Es ist eigentlich völlig naheliegend, oder?
Einfach so Kuh weiter drin.
Kuh so und geil, allem. Ja. Ja, und wir sind wieder Seattle Tag 1, also 3 Tage vorher. Und es ist klar,
das ist auch geil, der Real wie Abby weggeht und man nur noch das Stadion sieht, und so langsam eingeblendet wird, Seattle Day 1. Bam,
und du bist so, fuck, nein.
Fuck,
yeah.
Ja.
Und jetzt weißt du, okay, jetzt sehen wir wohl Abby, ihre Version von diesen 3 Tagen von Seattle. Und ich bin jetzt schon gespannt, was da alles für eben Überschneidungen, wie du schon angedeutet hast, Tommy, so kleine Überschneidungen, wo man erst im Nachhinein wird checken, ah, jetzt plötzlich hängt da Sachen zusammen. Das Einzige, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, was mich gestört hat, ist, irgendwie hat Abby, auch Abby, das Theater gefunden. Das Theater, wo die sind, muss irgendwie eine riesen Markierung haben oder ein rotes Kreuz, das aufpointet.
Sieht sich auch noch aus, wie sie das gefunden hat.
Main Characters here. Ja, weil zuerst Jesse, Tommy, Abby, irgendwie alle finden das Theater auf Anhieb.
Vielleicht haben sie Karte auch wieder dort liegen lassen und dann ist Abby gekommen.
Ja, im Game hat es irgendeine wirklich logische Erklärung gehabt, die mich wirklich nicht gestört hat, wie sie das gefunden hat, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Man sieht es dann in Staffel 3,
ja, genau, was sie sich hier ausdenken. Aber ja, wie gefunden hat, es macht Sinn, dass sie es gefunden hat.
Aber hey, ich finde es noch krass, Tommy, wenn du sagst, sie haben dort so Brotkrumen gelegt und ich habe nachgeschaut, wenn so Staffel 3 geplant ist und so, und sie haben das noch gar nicht gross angefangen zu schreiben.
Ja.
Das heisst, sie müssen sich jetzt einfach alles noch ein bisschen aus den Fingern suchen, wie das aus Staffel 2 die ganzen Brotkrumen nachher in Staffel 3 reinbringen. Mm. Das finde ich auch noch eine Meisterleistung schlussendlich, wenn sie das irgendwie souverän anbringen.
Ja. Gut, sie haben ja schon eine Vorlage. Das ist wie,
Vorlage können sie auf jeden Fall.
Ja, voll. Aber ja, es wird ein Titel geben, bis der Cliffhanger aufgelöst wird.
Wahrscheinlich auch wieder 2 Jahre, oder? Zwischen von Staffel 1 und 2 ist doch 2 Jahre gegangen. Ich habe mega Angst, dass jetzt so 2027...
Es wird 100%. Das ist so bei Serien, die haben halt so lange Produktionszeiten. Also vor allem die gut gemachten Serien, also die mit dem Produktionswert von einem Last of Us, da gehst du einfach 2 Jahre rein. Wenn es nur 1 Jahr wäre, dann wär's, dann würde man keine Ahnung von Supernatural reden oder so etwas. Also
ja, oder Buffy. Ich finde es schade, weil ich habe das Gefühl, es hätte mehr Sinn gemacht, wenn man das EA längere Staffeln gepackt hätte. Und wenn man mehr Zeit hätte gehabt zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und dafür die Staffel 2 nervt. 15 oder 16 Episoden oder so. Das ist unrealistisch, weil halt heutzutage so viele kurze Staffeln sind. Aber ich habe das Gefühl, die Geschichte verdient es, am Stück erzählt zu werden.
Gibt es überhaupt noch so viel Story jetzt? Also.
Es gibt erstaunlich viel Story noch, ja.
Schon, okay. Darum,
ich habe das Gefühl, es werden 4 Staffeln werden. Insgesamt.
Krass, doch.
Und eben, ich glaube, es ist vernünftig anzunehmen, dass die 3. Staffel einfach Abbys Perspektive wird sein, wie sie das erlebt hat.
Genau. Und der kommt in dem Fall nach diesen Seattle Tag 1, 2 und 3 aus Abbys Sicht, gibt es da in dem Fall danach auch noch mega viel zu erzählen.
Das wollte ich...
Ah, da wolltest du nicht spoilern. Ja.
Aber es gibt, ob das in Seattle ist und was passiert und so, aber okay. Es gibt sicher noch Zeug zum Erzählen. Genau. Und ihr müsst euch vorstellen, im Game... übrigens, ich hatte recht, ich habe es eben nie öffentlich gesehen, weil ich nicht einen Spoiler, aber das ist der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass es den Switch wird geben in Dings, weil das einfach alles andere hätte keinen Sinn gemacht. Es macht wie Sinn, zuerst Ellie und dann Abby. Und im Game müsst ihr euch vorstellen, bis zu diesem Zeitpunkt hat man einfach fast ausschließlich als Ellie gespielt. Du hast am Anfang hast kurz mit der Abby gespielt, aber bevor du gewusst hast, dass sie den Joel wird umbringen, dann bist du noch mega... Hast eine Sympathie für sie gehabt, weil du hast sie gesteuert und du hast der Zombie-Horde müssen entkommen, ähnlich wie in der Serie. Und das war dann der Punkt gewesen, jetzt der Cliffhanger, genau der gleiche, wo so einen Flashback hat gegeben und wo du auch wieder bei Seattle Day One ist angefangen, einfach als Abby. Und das Gefühl, wenn du am Gamen bist, ist plötzlich die scheiß Abby muss spielen, wo du die ganze Zeit gesucht hast und wo du umbringen wolltest. Ich wollte es wirklich nicht. Nein, ich wollte doch nicht... die hat den Joel umgebracht. Das ist die Böse, ich will nicht. Aber du wirst gezwungen, das zu machen. Du wirst gezwungen, es aus ihrer Perspektive zu sehen und verstehst immer wie mehr,
warum
wo sie herkommt, genau, und wieso dass sie das gemacht hat. Und alles führt dann wieder zu dem Cliffhanger zurück und dann bist du komplett irgendwie
im Seich.
Ja, genau. Weißt nicht, was sollst du fühlen, wem sollst du glauben und für wen das sollst du sein. Und ich bin gespannt, ob die Serie schafft, auch die Sympathie für die Abby zu wecken in der dritten Staffel.
Ehrlich gesagt, meine Sympathien sind jetzt schon mehr bei der Abby.
Ja, ich habe gerade auch gedacht, er ist ja.
Ja, irgendwie schon. Also wirklich, ich habe wirklich Mühe mit der Art und Weise, wie Ellie geschrieben ist in dieser Staffel. Ich finde sie überhaupt nicht sympathisch. Und wir haben ja schon sehr früh mitbekommen, also ich finde Abby ihre ihre Point of View finde ich völlig nachvollziehbar. Mhm. Es ist völlig nachvollziehbar. Drum, und weil mit Ellie so unsympathisch ist, bin ich jetzt schon irgendwie ein bisschen mehr auf der Seite von der... klar, sie hat den Ehrenbruder Jesse jetzt umgebracht, was ich sehr schade finde, aber...
Stimmt, ja. Sie hat den Joel umgebracht, das darfst du auch nicht vergessen, das wie du Sympathie halt, für sie entwickelst.
Mhm. Ja, das ist klar. Aber haben wir ja schon besprochen, sie hat auch Gründe, um den Joel hassen, weil aus ihrer Perspektive ist der Joel das Monster, wo all ihre Freunde, ihren Vater umgebracht hat. Und der Joel ist für die Ellie genauso eine Vaterfigur, wie der Vater, der liebliche Vater von der Abby war. Also von dem her.
Das heisst, bis jetzt ist Abby eigentlich die Einzige, die ihre Sachen eigentlich nur aus Gründen gemacht hat.
Ja, und sie hat sogar die Ellie leben lassen.
Ja, eben, ja. Sie kommt fast am besten weg bis jetzt.
Von dem her, ja, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Folge müsste bewerten müsste, für mich ist die Folge etwa ähnlich schwach gewesen wie die fünfte, die wir schon besprochen haben, vielleicht sogar im Fall noch schwächer, so vom Gefühl her, weil ich wirklich Mühe hatte und ein paar unnötige Sachen. Ich bin so bei einem 5 von 10, 6 von 10 Maximum, wenn ich sage, okay, atmosphärisch und natürlich der ganze Produktionswert in dieser zweiten Staffel, das ist immer noch grandios und fantastisch und es ist ja nicht alles scheiße. Von dem her ein 6 von 10 mit viel Goodwill kann ich noch ein 6 von 10 geben, aber nicht mehr leider.
Also wir sind ja, glaube ich, im 5 sind wir ja, glaube auch etwa bei 5 6 und 6 von 10. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden, weil ich finde, sie hat schon auch eben sehr starke Momente. Sie ist so, insgesamt ist sie eben auch so schwach wie die 5. Aber sie hat ein paar stärkere Momente, finde ich, wie die 5. Folge.
Darum, sie hat aber auch ein paar schwächere Momente, finde ich, als die 5. Ja, also vor allem wirklich das im Theater am Schluss, wo ich habe erst gerade ein ungeborenes Kind umgebracht, aber das, ja. So spielt das Leben mal, gehen wir wieder heim. Das habe ich ganz, ganz einen schlimmen Moment gefunden, wo mich wirklich, also, so tisch so jit.
Ja. Ich würde auch 7 von 10 weil, aber ich finde, die guten Momente sind zu gut gewesen, als dass sie tiefer würde gehen. Und einfach das, was mich gestört hat, ist vor allem der Scar Island-Ausflug, der einfach unglaublich dumm war. Gute Intentionen dahinter, aber einfach unglaublich dumm. Und ich hoffe, sie bekommen die Kritik auch mit, weil ich höre immer noch den Podcast, wo der Craig Mazin, Neil Druckmann und das Mal schon Hayley Gross, eine der Co-Autoren vom zweiten Spiel, ist auch dabei gewesen. Und der Troy Baker, der The Joel gespielt hat. Die machen zu jeder Episode einen Podcast und finde es ein bisschen beängstigend, wie sie es alle hure geil finden. Also logisch, sie haben es geschrieben und sie haben es produziert und so. Aber ich hoffe, sie merken, dass es vielleicht nicht alle Leute so geil haben gefunden wie die erste Staffel und dass es tatsächlich auch Kritik hat gegeben, die, finde ich, mehr als gerechtfertigt sind und dass sie sich das zu Herzen nehmen und vielleicht ein paar Sachen anders machen in der dritten Staffel.
Ja, bin ich auch mega gespannt. Ich habe ja noch, du hast ja uns noch einen Tweet geschickt, Tommy, vorher mit der Viewership, also wo gezeigt hat, wie viele Leute das Ende von der zweiten Staffel geschaut haben. Im Vergleich zu der ersten Folge, das sind ja, glaube ich, 3,7 Millionen Views, gibt HBO weltweit, nehme ich mal an, oder vielleicht auch nur Amerika, das habe ich jetzt nicht genau gelesen. Aber es sagen auf jeden Fall, etwa 30% weniger sind beim Finale noch dabei gewesen, als noch bei der ersten Staffel.
Ich und 50% weniger als bei der ersten Folge von der zweiten Staffel, oder? Also im Vergleich zu der ersten
Staffel. Ja, 30% weniger als bei der ersten Folge von der zweiten Staffel.
Genau.
50%
als so ist es gewesen,
bei der ersten Staffel. Ich habe ja vor zwei Wochen habe ich noch mit dem Eric Rignon, mit dem Chef von Sky Switzerland, geredet und ihn auch gefragt, wie sieht es eigentlich mit den Views aus von der Last of Us Staffel 2. Und das sind, glaube ich, 4 oder 5 Folgen draussen zu dem Zeitpunkt. Und er hat auch gesagt, sie sind super, sie sind nicht ganz auf dem Niveau von der ersten Staffel, aber sie sind ähnlich.
Ja.
Also ich nehme mal an, Staffel 2, 3,7 Millionen, das ist auch nicht, es ist nicht wenig, auch wenn, ich sage mal, ein YouTube-Video von Mr. Beast doppelt so viel hat. Aber,
steht aber auch, dass weltweit, dass es insgesamt 37 Millionen pro Episode sind, global.
Ich glaube, selbst da mit der 3,7 ist, glaube ich, echt USA, oder?
Ja, das ist das Gefühl, ja.
Das kann ja.
Auf HBO Max, glaube ich, tatsächlich überzogen. Eben, oder, es heisst jetzt HBO Max, sind doch irgendwie 1000 Namensänderungen.
Ja, jedes Mal wieder. Und ich habe ja auch geschaut, auch, weißt du, mit den Reviews, wie viele Leute haben, auf IMDb haben die Folge gereviewt. Und da siehst du auch bei The Last of Us, auch wenn es jetzt von den Bewertungen her nicht annähernd an Andor auf Disney Plus ankommt, du siehst massiv viel mehr Reviews für The Last of Us als für Andor. Also The Last of Us wird sicher von mehr Leuten gesehen weltweit als Andor. Und von dem her, glaube ich, wird es auch, ist keine Frage, ob es eine dritte Staffel oder sogar eine vierte wird geben und ob man The Last of Us als Erfolg wird messen oder nicht. Also es ist ein Erfolg.
Und dass pro Staffel die Zuschauerzahlen abnehmen, ist ja, glaube ich, auch relativ normal.
Ja. Also
meistens gibt es ja, je nachdem, wie viele Staffeln das es noch gibt, gibt es dann ja eh einfach noch Leute, die finden, ah gut, dann schaue ich gleich noch die zweite Staffel.
Ja, also wenn du zum Beispiel Game of Thrones nimmst, ist jetzt das umgekehrt, es ist ja immer mehr und mehr und mehr geworden.
Eben, genau.
Und da hat es jetzt eher ein bisschen abgeflacht. Vor allem nach dem Tod von Joel haben, glaube ich, viele Leute auch ein bisschen abgehängt, weil es für sie halt schon der Last of Us die Dynamik war zwischen Joel und der Ellie. Und die das Game nicht gekannt haben, ist halt einfach der Pedro Pascal ein mega Grund gewesen zum Einschalten, weil man wollte einfach einen Pedro Pascal zuschauen und wenn er nicht mehr dabei ist, sondern nur noch Bella Ramsey ist, halt
Luca, redest du von dir?
Nein, natürlich nicht.
Der Daddy Pascal.
Daddy, Internet Daddy.
Ja. José Pedro Balmaceda Pascal.
Genau.
Wie so wie Nektar und Honig. Und, ja, Zeri als Ganzes. Gehen wir noch schnell über Zeri als Ganzes. Haben wir jetzt zwar schon auch viel geredet, ich glaube, ist etwas klar, was wir über diese Reihe denken, aber so als Ganzes, wenn ich Zeri bewerten müsste, finde ich gar nicht mal so einfach. Ich bin irgendwo, ich glaube, 7,5 von 10. Es hat ein paar Folgen, die letzte zum Beispiel, ist es 10 von 10 gewesen.
Ja.
Und die mit dem Rückblick mit dem Pedro Pascal. Nicht nur wegen Pedro Pascal, ne? Das sind jetzt meine, fixiert auf ihn, sondern die ist auch wahnsinnig schön geschrieben.
Ich habe herausgefunden, dass dort der Neil Druckmann Regie geführt hat und die Episode geschrieben hat. Also genau. Es ist so wie, er ist halt der die Figur gefunden hat. Und, das hat man schon gemerkt.
Und das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, wenn du siehst, schon directed and written by Neil Druckmann, dann weißt du einfach, okay, die Folge ist speziell wichtig.
Ja,
auch
genau.
Und auch für den Kontext von der ganzen
jetzt
Staffel.
Jetzt kommt es mal noch in den Sinn. Wir haben es doch mal noch vom Intro gehabt und wie am Anfang Pedro, also halt der Joel und Alex sind und nachher nur noch sie, wo du gesehen hast. Und in dieser Rückblickfolge hast du wieder in und sie
wieder ja, lustig. Ah, cool.
Ich habe mich auch darauf geachtet.
Ah, geil.
Aber es ist nicht erwähnt. Ja, voll. Ja. Also im Fall, ich muss sagen, ich finde eben die einen, zwei, Folge 5 und 7 sind schon ein bisschen schwächer gewesen. Aber die anderen sind wirklich alle sehr gut gewesen. Und ich finde dann wie so, sie sind halt einfach im Verhältnis nicht so gut. Ja. Darum, ich würde schon eher 8 von 10 geben als 7.
Okay. Ja, wenn jetzt so 7 von 10 notiert insgesamt. Episode 2 und Episode 6 perfekte 10 von 10 Episoden, finde ich. Also die Episode 2 einfach, weil es ist so ein legendärer Fernsehmoment, irgendwie einfach der ganze Angriff auf Jackson und so, das ist so etwas, wo in die Geschichtsbücher wird eingehen, wie geil dass das inszeniert ist worden. Und die Rückblendenfolge einfach, weil es geil ist, so etwas Emotionales. Ich habe das Gefühl gehabt, dort hat man sich wieder Zeit genommen und Zeit zum Durchschnaufen gehabt und die schöne Geschichte erzählen. Und sonst habe ich eigentlich nur 2x 7 von 10 und sonst 8 von 10 vergeben, aber insgesamt, also im Durchschnitt wäre es höher, aber insgesamt für mich sind wie zu viele Sachen geändert worden, wo so ein bisschen der Kern vom Storytelling, von dem, was ausgemacht hat, im Game von mir ausgehöhlt haben. Es hat mir zu wenig Subtilität und Nuancen gehabt, vor allem im Dialog insgesamt. Und es hat sich oftmals zu rushed und zu checklistenmäßig angefühlt. Und all das zusammen für mich die Season als Ganzes relativ abgezogen. Was besser war als die erste Season, es hat sich alles viel epischer angefühlt, finde ich.
Ja.
Es war alles grösser, die Sätze waren grösser, es war alles aufwendiger. Finde ich, das hat man wie gemerkt, dass sie da nochmal viel Geld reinbuttert haben. Und es hat einzelne Momente gegeben, die absolut geil waren. Und ich finde auch das Setup für Season 3, wie sie es jetzt am Schluss gemacht haben, mit dieser Rückblende und dem Seattle Day One, habe ich sehr, sehr geil gefunden. Und ich freue mich auf Season 3, auch wenn ich mit der zweiten Staffel nicht ganz zufrieden war.
Ich bin wahrscheinlich einer von den wenigen Menschen, der sich wirklich auf Season 3 freut, weil dann Abby im Mittelpunkt wird stehen. Ich kann mit der Abby mehr kann anfangen als mit der Ellie. Es ist wirklich so.
Also, in der ersten Folge habe ich sie sehr, sehr negativ gewertet, aber sie spielt sehr gut. Und das
ich finde, Josh spielt das super.
Richtig gut.
Ja. Mega. Mega.
Also, ich finde es noch lustig, dass sie im Game ist sie mega muskulös. Ich weiß nicht,
vor allem habe ich mal gesehen, bin mega verschrocken, weil ich so eine feine Herz
also ist. Das ist so ein Viech ist sie dort. Und sie haben noch gefragt, wieso, dass sie im Interview haben sie den Neil Druckmann und den Craig Mazin gefragt, wieso dass sie in der Serie nicht so gecastet ist worden oder wieso dass sie da nicht so riesen Muskeln hat. Sie haben gefunden, es ist wie nicht nötig. Der Grund, wieso dass sie im Game so viel Muskeln hat, ist, dass sich das Gameplay-mäßig unterscheidet. Delly ist viel kleiner, viel geschmeidiger als Abby und bewegt sich anders, kämpft anders. Und du hast eigentlich wie einen Gameplay-Unterschied müssen haben zwischen diesen zwei Figuren. Das merkst du, dass du jemand anders steuerst und das ein bisschen Abwechslung reinbringst, weil es halt ein relativ langes Game ist. Und die haben sich gefunden, fuck it, wir casten einfach die perfekt wäre als Abby. Und lustigerweise, die Schauspielerin Caitlin
Denver oder so, ja genau.
Wäre ich fast mal gecastet worden als Ellie in einem Last of Us Film, wo sie in Planung hatte 2017 oder 2018 oder so irgendetwas, wo aber nie zustande ist
gekommen. Hätte aber auch gut gepasst, finde
ich. Mega, ja.
Also vom Aussehen her sieht sie der Ellie aus dem Game mega ähnlich.
Finde hätte ja sehr gut gepasst, ja.
Spannend, ja.
Ja. Hey, ja. Du, ich würde sagen, damit machen wir mal ein, wie sagen wir dem, That's a Wrap. Das ist es gewesen. Für die Staffel, für unsere, 20. Folge übrigens, insgesamt von der Spoilerfabrik. Wir haben schon 20 Folgen produziert. Angefangen mit, was haben wir schon wieder angefangen? Was ist die erste?
Ist das Last of Us zuerst?
Ja, der Last of Us haben wir mal als Pilotprojekt im Techtelmechtel drin gehabt.
Innerhalb vom
Techtelmechtel. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, mit Fallout, ist, glaube ich, die erste offizielle Folge gewesen, wo wir angefangen haben.
Oh, das geht, wenn geht es wieder los? Auch gleich, oder?
Das müsste ich. Ja, nächstes Jahr könnte schon sein. Das Jahr glaube ich nicht. Ich glaube, das wird erst nächstes Jahr sein.
Das Film ist beendet worden, das weiß ich.
Eben. Ja. Dann wird es sicher noch ein halbes Jahr Post-Production sein und dann wird es wahrscheinlich nächstes Jahr, schätze ich mal.
Hey, das wäre doch so ein super Moment, um der Community noch zu sagen: Hey Leute, wenn ihr Serien habt, die ihr grossartig findet, die noch kommen, gerne sagen, wenn euch das interessiert, als Spoilercast.
Sehr gut.
Gell?
Perfekt.
Also würde mich mega interessieren, wenn ihr so...
Ich finde das sehr eine gute Idee. Hey Leute, falls ihr noch Serien habt und Filme, die ihr gerne schauen wollt, dann sagt es uns doch. Ja, danke euch beiden viel mal fürs Mitmachen und das Mitdiskutieren und auch allen da draußen danke viel mal fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Staffel, wo hoffentlich nicht nochmal so lange wird warten. Jetzt haben wir doch fast 4-5 Monate gehabt zwischen der letzten Staffel Spoilerfabrik. Wir hören uns wieder. Bis bald. Tschüss zusammen.
Rest in peace, Jesse.
Rest in peace, Jesse.